Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Ja, willkommen bei Travelholics, neue Folge, erste Folge eigentlich, und ein Podcast, der sich mit Digitalisierung in der Touristik befasst. Der braucht natürlich einen guten Aufmacher, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich im ersten Beitrag mich mit Michael Buller unterhalte. Seines Zeichens und seine Person A bekannt, B, wer es nicht kennt, Vorstand des VIR. Der VIR ist der Verband der...
Internetreisevertrieb, heute würde man sagen, der Digitalverband der Touristik.
Der Digitalverband der Touristik. Wir sitzen hier in der Kaminbar vom Hotel Oderberger in Berlin. Wunderschöner Ort, sehr spezielle Location, und wollen einfach mal ein bisschen darüber reden, wie ist aktuell Stand Digitalisierung, was gibt es für Herausforderungen, was gibt es für News aus seiner Sicht. Ich kenne den Michi schon seit, wie lange kennen wir uns eigentlich?
30 Jahre.
Ja, 25. Sagen wir, lass uns sagen, wir kennen uns schon lange. Angefangen hast du mit Holiday Autos.
Genau.
Wenn du heute Holiday Autos eröffnen würdest, wie würdest du es da machen? Wie würdest du Holiday Autos als digitalen Car Leisure Broker etablieren? Was wären da die Herausforderungen? Was wäre also eigentlich der Punkt?
Also ich glaube, ich würde vieles gleich machen.
Okay.
Ich glaube, so wie wir das Produkt gebaut haben, die Kunden in den Fokus setzen, möglichst wenig Hassel, und Kunden waren ja zwei, sowohl der Endkonsumer eben als auch der Reisevertrieb damals. Ich glaube, was ich heute weitergehen würde, ist, dass ich versuchen würde, den Check-in zu automatisieren. Das heißt, so dass Kunden gar nicht mehr irgendwie sich wo anstellen müssen. Viele Autovermieter haben ja mittlerweile Systeme, wo man direkt aufs Auto gehen kann.
Ja.
Und das würde ich heute versuchen mit anzuschließen.
So eine Geschichten wie Car2Go.
Genau, ja. Irgendwie so ein Carsharing-System, wo du gar nicht mehr viel rummachst. Du gehst direkt zum Parkplatz und kriegst dein Auto, sodass der ganze Check-in-Prozess automatisiert wird. Das wäre eigentlich heute das Ziel, woran ich sitzen würde.
Aha, würdest du dann auch Profiling machen? Würdest du Kundendaten sammeln? Von den Leuten,
ich glaube, das muss ja jeder.
Ja.
Also ich glaube, zum Schluss muss es jeder. Die Kunden wollen immer mehr, glaube ich, individuelle Ansprache und auch individuelle Produkte. Und das kannst du natürlich nur liefern, wenn du Daten über den Kunden hast. Jetzt haben wir natürlich als Touristik das Problem, unsere Kunden kommen 1,2-mal im Jahr. Also vielleicht besuchen sie unsere Seite noch ein bisschen öfters. Aber der Supermarkt an der Ecke weiß mehr über seinen Kunden als wir Touristiker. Und das macht die Sache nicht leicht, ihm sozusagen alleine Daten zu sammeln oder alleine Informationen zu sammeln. Vielleicht müssen wir auch bald das ganze Thema drehen, dass Kunden ihre Daten für Search und so weiter vielleicht auch selber übertragen, ihr Profil. Also wir haben ja diese Idee des Datenschutzes, die Datenschutzgrundverordnung. Es schafft ja schon mehr, dass der Konsument Herr der Daten ist. Aber es ist immer noch so, dass die meisten Daten bei den Unternehmen liegen. Und man könnte ja mal das Ganze drehen, indem die Daten beim Konsumenten liegen.
Ja.
Blockchain-Technologie würde sich vielleicht dazu eignen, wenn es noch etwas mehr Traffic vertragen würde. Aber bei jedem Search übergibst du dann halt dein Travel-Profil oder deine Reiseprofil. Vielleicht hast du schon einen Teil gekauft und dann passen sich die anderen Produkte darauf an.
Und bleibst aber trotzdem Herr über deine Daten.
Genau.
Kannst sie weiter beherrschen.
Genau.
Wäre das eine Antwort auf die aktuelle Facebook-Situation, diese große Diskussion über Daten und so weiter? Oder wie stehst du überhaupt dazu? Du bist auf Facebook sehr aktiv.
Ja. Das Lustige ist, man muss ja immer verstehen, was da passiert ist.
Ja.
Der Ausgangspunkt waren ja Menschen, die ihr Profil aktiv übertragen lassen haben, als Erlaubnis für das Auslesen der Daten für eine Analyse. So, das heißt, also der Ausgangspunkt ist der Mensch, der mit diesen Daten nicht sorgfältig umgegangen ist.
Ja.
Dass diese Daten dann in dritter Hand waren und der damit Schmuh gemacht hat, ist eigentlich dann das Problem. Aber erstmal hatte Facebook an der Stelle gar nichts zu tun, und auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung ist ja die Idee, ich kann sagen, bitte übertrage meine Daten von Facebook nach, das ist gesetzlich verankert.
Ja.
Und dass da Facebook an der Wand steht, finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich. Es gibt schon Bereiche, wo man sagen kann, wieso konnten die dann auch noch Daten von Dritten, die dafür keine Einwilligung gegeben haben, gehen, oder wie konnte man darauf auch Werbung, gezielte, personalisierte Werbung ausspielen? Auch ein Problem, auch ein Datenschutzproblem. Aber der Ausgangspunkt dieses ganzen Skandals sind die Menschen, die nicht sorgfältig mit den Daten umgegangen sind. Und heute passiert es immer noch.
Ja.
Ja, du guckst irgendwie und dann steht da drauf, so würdest du aussehen wie ein Schauspieler. Und dann weißt du schon, die haben dafür ihre Daten hergegeben. Ja?
Natürlich.
Und das passiert ja ständig. Also es ist immer noch nicht gelöst, das Thema. Aber das Problem ist, sind die Menschen selber.
Ist also überreguliert? Also sind jetzt die Versuche der Politik, oder ist es ein Signal gewesen, dass es bestimmte Dinge sensibilisiert wurden? Und greift jetzt wieder der Falsche ein und versucht zu regulieren, oder ist der Weg richtig?
Nee, ich glaube, es zeigt sich ja auch, dass diese Idee dieser Datenschutzgrundverordnung, die wir in Europa bekommen haben, dass die richtig ist.
Ja.
Weil lustigerweise die Amerikaner in der Diskussion um den Datenschutz jetzt genau dieselben Punkte diskutieren, die bei uns schon gesetzlich verankert sind.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es falsch darüber ist, nachzudenken, ob wir es besser machen können. Aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Datenschutzverordnung jetzt bekommen.
Zurück zu unserer Industrie. Big Data war ja auch ein großes Thema, schließt sich im Prinzip daran an. Es sind einige Companies, die das machen, also die Daten sammeln und die vertreiben. Wie ist da die aktuelle Situation? Also wo liegen Kundendaten, wo werden tatsächlich Travel-Profile hinterlegt? Wer könnte Nutznießer sein? Und weil dieser Podcast richtet sich natürlich im Speziellen an den stationären Reisebürovertrieb, an die Leute, die es da interessiert und die sich fragen, wie kann ich im Zeitalter der Digitalisierung mich weiterentwickeln, wie kann ich da partizipieren und so weiter, haben die auch eine Chance, haben die auch Zugriff?
Nee, man muss ja mal überlegen, was sind personalisierte Daten, was nicht. Also dafür brauchst du natürlich, um bestimmte Dinge zu tun, brauchst du Einwilligung vom Kunden.
Ja.
Also das ist das Grundprinzip, du darfst relativ viel, wenn du eine Einwilligung des Kunden hast, auch Daten länger aufheben und so weiter, aber du musst dem Kunden immer sagen, was machst du mit diesen Daten. Wenn wir uns auf die Seite des Konsumenten mal setzen, dann verstehen wir das und finden es eigentlich auch ganz gut. Und als Unternehmen müssen wir dem halt genauso Sorge tragen. Ich glaube, das Problem ist, dass dadurch, dass wir so eine niedrige Kontaktquote haben, ist das, was ein einzelnes Büro oder ein einzelnes Unternehmen macht, einfach zu klein.
Ja.
Für diesen Ausschnitt und mit diesen Daten auch was Sinnvolles, Big Data und so weiter, kriegst du ja gar nicht zusammen. Du hast Small Data vielleicht, ja. Aber du hast keine Big Data.
Tiny Data.
Ja. Tiny Data.
Ja.
Und ich glaube, das lässt sich nur in Ketten und Kooperationen eigentlich lösen, daraus Sinn zu stiften. Also allein jetzt mal simple Sachen wie Empfehlungen. Das könnte ja auch eine Beratungshilfe im Reisebüro sein, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Profile und wenn der Kunde mit so einem Profil kommt, dann gibt es schon mal aus den aktuellen verkauften Daten folgende Empfehlungen, folgende 3 Produkte sind wirklich sinnvoll auch zu verkaufen. Und ich glaube, das geht halt nur, wenn man große Daten hat. Und das schaffen nur die Ketten und Kooperationen eigentlich.
Siehst du das eher beim Vertrieb oder sind es dann die Produzenten, die das machen sollten?
Nein, also ich hoffe ja, dass der Vertrieb das unter Kontrolle hält.
Ja.
Weil du willst ja als Vertrieb ja auch entscheiden, wen du verkaufst und wen du nicht verkaufst. Also es wäre schon schlimm genug, wenn wir jetzt nur noch das tun, sehen wir ja, wie die Lufthansa mit diesem Vertrieb umgeht.
Genau.
Dass wenn wir uns in so eine Abhängigkeit geben, und wir sehen ja, es gibt ja offensichtlich keinen funktionierenden Wettbewerb mehr bei der Lufthansa, sonst würde sie sich ja gegenüber dem Vertrieb nicht so benehmen. Und dem sollten wir schon einen Riegel vorstellen. Also das sollten wir schon selber unter Kontrolle haben und die Kundenbeziehung auch selber halten.
Gibt es da eigentlich in den Kettenkooperationen, Franchise-Zentralen, großen Systemen Dinge, von denen du weißt, dass die bereits angegangen sind? Oder gibt es bestimmte Projekte, wo ihr vielleicht auch irgendwo involviert seid, beratend in irgendeiner Form, sagen, ja, die gehen diesen Weg, die gehen diesen Weg richtig?
Also ich glaube schon, dass da viele gute Konzepte vorliegen. Inwieweit man die kompletten technischen Möglichkeiten, also wenn du Big Data auf der einen Seite hast, da haben wir ja mal relativ schnell festgestellt, schön, jetzt haben wir ganz viele Daten und jetzt gibt es 5 Menschen in der ganzen Welt, die aus diesen Daten was Sinnvolles herauskristallisieren.
Genau.
So. Das heißt also,
alle nicht in Deutschland.
Die sind alle nicht in Deutschland, genau, und die können wir auch alle nicht bezahlen in der Touristik. Aber ich glaube, die künstliche Intelligenz, die da mittlerweile eine Rolle spielt, die ist in der Lage, eben Muster zu erkennen und auch granulate Muster zu erkennen, weil heute schießen wir irgendwie auf die 80%, die wir erkennen, aber die letzten 20 kriegen wir halt nicht und so eine, ich sag mal, Technologie kann vielleicht so die letzten 3% sogar noch richtig deuten.
Meinst du, dass, also wenn du sagst KI, spannendes Thema, können wir nachher noch mal ein bisschen länger drüber reden, aber jetzt gerade zu diesem Punkt, wenn wir schon nicht die Brains bezahlen können, die irgendwo im Silicon Valley sitzen, die uns sagen, was wir mit den Daten...
Ja?
Die sitzen in China. Oder in China, ja. Eigentlich sitzen ja alle in China mittlerweile.
Ja, genau.
Ja. haben wir dann die Ressourcen in der Touristik im stationären Bereich bei diesen Systemzentralen oder sowas, dass sie KI-Systeme entwickeln und finanzieren können?
Also man denkt ja immer, dieser Berg ist so hoch, das ist ja die generelle Problematik irgendwie mit dieser Einstellung zur Digitalisierung. Also alle sehen diesen Mount Everest.
Ja. Ja,
und dann stehst du vor diesem Berg und denkst dir, nee, da komme ich nie hoch. Es wird aber reichen, wenn wir auf die Zugspitze fahren und vielleicht auch mit dem Lift.
Oder in die Toskana.
Oder in die Toskana, genau. Und das Problem ist einfach, wir müssen, glaube ich, mal aufhören, keiner muss auch Expedia nochmal werden oder Booking.com, sondern wenn man eben ein Reisebüro hat, das 1,2 Millionen Umsatz macht und man damit gut leben kann, dann würde es reichen, diese 1,2 Millionen Umsatz zu halten.
Ja.
So, und jetzt zur KI zum Beispiel, da wird ja auch, man hat immer das Gefühl, das kostet dann auch Unmengen von Geld. Nee, kostet es eben nicht. Und das Lustige ist, die man bei IBM oder Microsoft, wo man sich für günstiges Geld einbuchen kann, da reden wir dann von Beträgen von 500, 600 Euro eigentlich im Monat. Ja, das könnten Ketten locker stemmen.
Ja.
Und da kommen schon ganz erstaunliche Ergebnisse raus. Man müsste sich halt damit beschäftigen. Und dasselbe ist aber in allen Bereichen. Also ich glaube, so mal so ein bisschen mehr darüber beschäftigen, wie so eine Webseite funktioniert und warum bestimmte Titel oben stehen und so weiter. Das macht man ja, wenn man einen Blog zum Beispiel schreibt, dann denkt man da sich genau drüber nach und so weiter. Und dann stellt man fest, es ist gar kein Hexenwerk, sondern es hat sogar noch eine richtig menschliche Logik. Und dann kann man da echt was Sinnvolles machen. Aber das ist eben so die Idee, oh Gott, wir müssen auf den Mount Everest und da oben stehen dann die richtigen Wörter. Und da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, dass die breite Masse viel mehr Vertrauen bekommt und vielleicht es in kleinen, verdaulichen Wegen bekommt und nicht in großen Mengen. Und da denken wir zum Beispiel als VR über eine Mittelstandsinitiative gerade nach.
Okay. Und da würdet ihr auch die stationären Reisebüros mitnehmen?
Auf jeden Fall.
Weil das ist ja aus dem Punkt, habe ich mich auch gefragt, wie viele stationäre Reisebüros sind Mitglied im VR?
Wir haben ja Solamento mit an Bord bekommen. Freut mich auch sehr, ein stationärer, eigentlich also ein halbstationärer Vertrieb und ein Vertriebssystem. Und da kriegen wir natürlich viel mit. Mit der Birgit Aus tauschen wir uns auch ziemlich gut aus. Mit der
TVG.
Mit der QTA selber, mit Thomas Bösel haben wir ja eine Kooperation, da tauschen wir uns aus. Aber das Problem ist natürlich, die Entwicklungen sind so schnell im Augenblick, da ist ja die Frage, wie man da Schritt hält. Und dann fällt mir persönlich auf, dass dann eben schon an der Basis Sachen falsch waren. Wir hatten jetzt gerade die Abmahnung mit dem Impressum, wo man denkt, okay, das sollten wir jetzt eigentlich schon unter Kontrolle haben und wir sehen, nee, ist noch nicht unter Kontrolle. Also müssen wir da anfangen. Und da ist eben diese Idee, mit einer Plattform dieses Grundwissen erstmal zu vermitteln und zwar in verdaulichen kleinen Schritten, wo man sich eben weiterbilden kann. Und dann ist es eben nicht mehr, heute höre ich mal, kann ich nicht, weiß ich nicht und ich habe kein Geld.
Und keine Zeit,
genau.
Weil ich muss ja verkaufen.
Genau.
Ja.
So, und das können wir alles, wir können zeigen, kostet gar nicht viel Geld, kostet meistens gar kein Geld. Wir können zeigen, weiß ich nicht, kann man lösen, aber es braucht halt ein Will ich auch.
Ja.
So, und dieses Will ich müssen wir halt vielleicht mal ein bisschen durchbrechen.
Und dieses Will ich, oder das wäre jetzt so die erste Aufgabe, die du einem stationären Reisebüro auf die To-Do-Liste schreibst.
Ja. Ich meine, es geht ja nicht ohne.
Ja.
Also du hast ja, ich meine, wir müssen da sein, wo die Kunden sind. Und ich versuche ja seit 3 Jahren zu erklären, dass diese Renaissance der Reisebüros, die hier ständig in der Zeitung steht, dass das eine gefühlte Wahrheit ist, weil die Zahlen sprechen halt Bände. Und im Februar habe ich ja so eine Diskussion losgelöst, die dann bis zur FAW, weil alle sich gefeiert haben bei 14% plus, ich gesagt habe, super Ergebnis. Ist auch gut, wenn das Jahr weiter so gut läuft, irgendwie auch für den Reisebetrieb, aber die Online haben 44% plus. So, und das heißt, das Wachstum ist viel, viel stärker. Und wir sehen ja auch die nächsten Monate, der Reisebetrieb Zahlen bei der GfK sind zurückgegangen, die Online haben weiter steigern können, also sie haben noch zugelegt. So, und es hilft ja uns ja nichts, wenn die Digitalisierung nur in der Spitze ist.
Ja. Ja,
also wir haben die Touristik selber hat 3 Millionen Arbeitsplätze. Ja, wir sind mächtiger eigentlich als die Autoindustrie, die hat nur 800.000 Arbeitsplätze. Und wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir eben die Digitalisierung in die Breite bringen. Und bis dato ist es halt eben ein Thema von wenigen in der Spitze, die da sehr tief drin sind. Und das müssen wir in die Breite bringen.
Digitalisierung, ich meine, das ist natürlich auch irgendwo ein Buzzword. Ne? Also alle reden darüber und es gibt Digitalisierungsbeauftragte, es gibt Agenturen für Digitalisierung, es gibt Bücher für Digitalisierung. Es warte auf die ersten Online-Schulungen, Digitalisierung für Anfänger, ja, ja, Digitalisierung für Fortgeschrittene. Ja. Wie würdest du einem, also mir als Reisebüroinhaber erklären, was für mich Digitalisierung bedeuten würde? Alles super, danke.
Danke, wir kriegen gerade Wasser. Also, das Lustige ist ja irgendwie, alle tun ja so, als ob das letzte Woche aufgetaucht ist.
Ja, ja, genau.
Also, ich habe das ja vor 2 Jahren schon mal bei einer Veranstaltung gesagt, wo ich lachen musste, weil alle über die Digitalisierung gesprochen haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt auf der Bühne, es tut mir echt leid, aber auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie haben jetzt gerade irgendwas Neues entdeckt, das läuft schon seit 25 Jahren. Ja? Also, was wir im Prinzip gemacht haben, sind Prozesse automatisiert, in Algorithmen gebracht, über neue Wege irgendwie. Also ein Smartphone gab es halt eben, ist jetzt 10 Jahre.
Das ist übrigens eine Geschichte, die habe ich schon mal irgendwo erzählt. 2006 Fußball-WM, da erinnert sich jeder dran. Woran sich keiner erinnert, dass niemand Selfies im Stadion gemacht hat, weil es überhaupt kein Smartphone gab.
Genau.
Na, ist völlig verblüffend.
Genau.
Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt, so um Digitalisierung zu erklären, dass so eine Dinge plötzlich möglich sind.
Genau.
Und weil Dinge möglich sind, muss ich Dinge tun.
Ja.
Na? Ich meine, wann haben wir die erste Holiday Autos Webseite live gebracht? 96, 97?
Genau. Da also waren wir ganz
20
weit
vorne. Jahre her.
Genau, richtig. Und es waren noch in Anführungszeichen händische Buchungen, die hinten dran waren, bis wir dann unsere Schnittstellen angebunden haben. Aber wir waren die ersten, die XML angebunden haben, und damit konnten wir die ganzen großen Portale bieten. Und da wusste noch keiner so ungefähr, was XML ist.
Ja,
und
da gab es eigentlich noch keinen Digitalisierungsbeauftragten, da gab es Wort noch gar nicht, aber wir waren irgendwo digital.
Genau.
Jetzt können wir uns feiern dafür, aber natürlich können wir da jetzt auch einen Haken dran machen, weil jedes Reisebüro hat eigentlich eine Webseite.
Ja, ja, aber ich höre natürlich von vielen, also Veranstaltungen gerade durch die Datenschutzgrundverordnung, dass die sagen, ich schalte jetzt mal meine Webseite ab. Das ist natürlich doch passiert. Also wirklich, ich habe ein paar Veranstaltungen jetzt gehört und das irritiert mich. Ja? Oder die sagen, ich habe ja eh kein Buchungssystem drauf, mache ich mir mit der Datenschutzgrundverordnung keine Sorgen. Ist halbrichtig, ja. Also ein Tick weniger Sorgen, aber das ist halt das Problem, dass das halt nicht ausgebaut wird. Dann kommt immer das Argument, ja, da kommen ja eh keine Buchungen. Dann sage ich, woher wissen Sie das? Haben Sie meinen Kunden gefragt, wie wir vorher auf der Seite geshoppt haben und dann zu Ihnen gekommen sind, weil das ist eine Buchung, die dadurch entstanden ist.
Natürlich.
Und ich sag mal, das ist einem als Kunde erwartest du das halt auch, dass eine Webseite gibt, auf der ich Produkte mir angucken kann, stöbern kann. Die Erwartungshaltung haben Sie. Und jetzt muss man auch sagen, eine Webseite heute, auch mit einer Buchungsfunktionalität, ist jetzt auch kein Riesenkostenfaktor. Mhm. Ja? Also das ist ja auch ein Prozess. Früher war das mal ein Riesenhässel, als wir die Webseite von Holiday Autos, das war ein Riesenprozess, das war Neuland, alles irgendwie. Heute haben wir schon ganz viel Erfahrung und euer System, das ihr habt, auch mit dem Pflegen von den Daten und automatisierte Übersicht, also es gibt ja auch schon ganz viele Sachen, die damit super funktionieren, wo du sagst, hey, das ist eine coole Webseite und die funktioniert auch noch technisch einwandfrei.
Ja? Naja, genau. Also es ist letztendlich, hat sich die Digitalisierung eingeschlichen in das. Das würde ja bedeuten, man muss sich gar nicht so furchtbar viele Sorgen machen, sondern kann weiter seine Energie darauf verwenden, neugierig zu bleiben und neue Dinge auszuprobieren.
Genau. Neugier ist eigentlich das.
Also das ist für mich auch so das Ding, neugierig sein, keine Angst vor neuen Dingen.
Genau.
Und
ausprobieren.
Ist das nicht eine Geschichte, die eigentlich ein Digitalisierungsbeauftragter in einem Unternehmen oder in einer Kooperation, also dass ich tatsächlich so eine Art Planstelle schaffen müsste und sagen, ich brauche einen, der neugierig ist, der immer wieder über den Tellerrand hinausguckt.
Du brauchst einen Kulturchange.
Ja.
Was eigentlich so die digitalen Jungs wirklich treibt, ist eben das Ausprobieren.
Ja.
Und so ein Beispiel, irgendwie, du hast mal gedacht, wenn eine Webseite in so einem Bildschirm drin ist mit einer Tastatur, bist du safe. So, dann kam ein iPad und dann hast du gedacht, hey, cool, jetzt machen wir das irgendwie kleiner irgendwie, aber kriegen wir auch noch hin. Dann wurden die Smartphones, dann kam Smartphone, also First, irgendwie Mobile First irgendwie. Und jetzt haben wir gelernt, wie so Button funktionieren. Und jetzt kommt plötzlich eine Box, die heißt Alexa. Und dein gesamtes Wissen, das du über Webseiten hast, funktioniert nicht, weil es gibt nicht grüne und gelbe Buttons. Ja? Und jetzt musst du wieder ausprobieren. Und um auszuprobieren bedeutet auch, dass es nicht funktionieren kann. Ja, gab vor kurzem in der FVW so einen Blogbeitrag, wo man sich so ein bisschen belustigt hat, was alles nicht geht, wo ich mir gedacht habe, nee, cool, da sind ein paar Jungs, die es schon ausprobieren.
Einfach probieren, genau.
Also. Und das ist ein Problem, das ist ein Kulturproblem, dass wir eben dieses Ausprobieren nicht haben und das Scheitern erst recht nicht. Es kann ja auch mal schief gehen. Und das ist ja das Lustige, warum große Konzerne ihre Digitalbereiche lustigerweise eben aus den Konzernen outsourcen, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Weil entweder hast du das in der kompletten DNA eines Unternehmens und dann bist du digital, aber so ein bisschen outgesourcedes Digitalisieren und die dürfen ausprobieren und die dürfen dann eine eigene Kultur haben, das reicht halt nicht.
Und diese Kultur darf möglichst nicht in unseren Konzern reinschwappen, genau. Sonst geht ja die
genau.
Ordnung kaputt,
genau.
Die wir haben.
Genau.
Und ist das ein deutsches Problem?
Nee, ich glaube, das sehen wir durch alle Industrien, durch alle Länder.
Ja.
Ich meine, warum ist eine Amazon so erfolgreich? Ja, es gab doch vorher auch Katalogversender und so weiter, also auch in der ganzen Welt. Weil die halt einfach gesagt haben, wir schmeißen das alte Zeug über Bord und machen es komplett neu. Genau.
Ja.
Und jetzt hat er ja einen Lebensmittelhandel für doch deutliches Geld, ich glaube 16 Milliarden bezahlt. Der hat das ja nicht gekauft, das einfach mal so weiterzumachen.
Ja? Nee, natürlich nicht.
Und ich glaube, diesen Mut auch mal zu sagen, okay, das war richtig zu der Zeit, aber jetzt gibt es eine neue Technologie und jetzt machen wir was Neues. Den Mut braucht man halt auch. MyTaxi, finde ich, ist so ein Beispiel dafür. Die Taxiindustrie hatte Webseiten, war über das Google und was ich
auffindbar. Konntest du Telefon buchen.
Genau, konntest über Telefon buchen.
War auch schon fast digital. Ja.
Genau, und die haben eine Entwicklung, nämlich, dass die Smartphones irgendwie jetzt so in der Verbreitung sind, haben die komplett übersehen.
Ja.
Und jetzt buchst du per Knopfdruck ein Taxi und die ganze Abwicklung ist easy und du kriegst deine Rechnung und keiner muss irgendwie Zettel ausfüllen, weil die Mehrwertsteuer nicht stimmt und irgendwelche Anschriften nicht drauf sind. Und das hätte der Taxiindustrie einfallen können, aber die haben gesagt, nö, wir sind safe. Und diese eine Entwicklung haben die übersehen. Und jetzt haben sie das Monopol nicht mit diesen ganzen Taxizentralen. Und das ist schon, das ist ja auch mit Thema Reisen. Das Reisen ist ja keine Erfindung von irgendeinem großen Konzern, die es im Kreuz gehabt hätten, ja? Sondern das Thema Travel wurde erfunden von Microsoft in dieser Industrie.
Okay.
Die nämlich Expedia gegründet haben.
Das war das erste Online-Portal?
Das war das erste Online-Portal der Welt irgendwie. Und die haben mal gesagt, ja, Software können wir, Reisen lernen wir. So, und das haben wir uns aus der Hand nehmen lassen. Ja? Also ich meine, die haben einen verdammt guten Job gemacht, aber es ist eigentlich immer das Problem, dass wir nicht mutig genug sind zu sagen, jetzt gibt es was Neues. Also jetzt auch Alexa zum Beispiel eben oder Voice, wo jemand sagt, so, und jetzt revolutionieren wir wieder das Thema Reisen, wie kauft man Reisen, wie wird man informiert, wie wird man inspiriert. Und ich befürchte, dass da wieder schon irgendein anderer, vielleicht auch möglicherweise Amazon selber, dran sitzt und es dann revolutioniert und wieder daneben sitzen und sagen, ah, hätten wir mal. Oder vielleicht sogar in eine andere Richtung, was ich ja immer wieder erlebe, dass man sagt, das sind so die bösen Jungs, obwohl die ja eigentlich was machen.
Ja, die bringen es nach vorne. Das ist auch interessant, ne? Also Amazon Alexa, KI, das kann ich ja jetzt nicht tausendfach erfinden. Ist das jetzt tatsächlich, also werden die Roboter zu den neuen Expedienten oder werden die Expis, die Expedienten, dann irgendwann zu Robotern, weil sie eigentlich auch nur noch die Daten verwalten können? Oder was kommt danach? Was kommt da?
Ich glaube, wenn ich eins in meinem Leben jetzt gelernt habe, ist irgendwie, dass ich gar keine Aussagen mehr über die Zukunft machen kann.
Also geht nicht, ne?
Man kann Trends sehen und sagen, okay, das ist jetzt im Augenblick die Technologie, die irgendwie was Neues bringt. Ich meine, Sprachsysteme ist ja nichts Neues. Das kennen wir lustigerweise auch meistens aus unseren Autos. Ja? Und da funktioniert das schon ganz gut. Weil einfach aus der Not heraus, dass du nicht in ein Navigationssystem die Straße eintippen möchtest, sondern du würdest einfach reinsagen, was auch viel sicherer ist. Dass das jetzt in die Haushalte kommt, glaube ich, ist der spannende Punkt, weil das Gerät im Gegensatz zum Smartphone, das am Anfang sehr teuer war, das kostet halt 49 Euro. So, dann stellst du das mal ins Haus und dann findest du es auch noch ganz lustig und dann stellst du fest, okay, kann ich meine Lampen damit steuern irgendwie, das ist dann vielleicht so für die Männer dann irgendwie so ein Gimmick. Die Frauen stellen dann fest, dass sie einen Timer einstellen können, wenn sie was kochen, also wobei ich ja auch koche, aber ich benutze es ja auch perfekt an der Stelle. Und so wird es spielerisch ein Teil unseres Alltags und dann wirst du irgendwann mal auch das Thema Reisen vielleicht drauf haben. Allein nur die Verbindung, ich habe letztens in einem anderen Thema mal gesagt, sich so eine Amazon-Box auch ins Reisebüro zu stellen und dann könnte ich als Kunde, der gerade irgendwie, was ich, am Kochen ist, könnte ich jetzt sagen, ruf doch mal meinen Reisebüro an, ich habe vergessen, den Mietwagen zu buchen. So.
Also, wir haben tatsächlich gerade ein paar Projekte laufen, wo wir intern einfach mit Alexa rumspielen und so diverse Anwendungen programmieren, von such mir mal das nächste Reisebüro um die Ecke oder frag mal, wie das Wetter auf Kreta ist und ob mein Lieblingshotel noch frei ist. Das ist ja eigentlich eine Geschichte,
kann jeder anbieten.
Kann jeder machen.
Genau.
Und was wir auch gelernt haben dabei, Amazon macht es ja den Anwendern, sprich den Entwicklern auch ganz leicht. Ich kriege ja einen Baukasten. Also ich kriege ja einfach einen Baukasten und kann mir auch Skills zusammenklicken.
Okay.
Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr für Thomas Cook beim College in Oberursel einen Workshop gemacht. Ich mache ja da jedes Jahr die Omnichannel-Workshops und dort haben wir einfach mal angeschaut, wie einfach das geht, so einen Robot zusammenzubauen, der automatisch auf meine Facebook-Nachrichten antwortet, auf meine WhatsApp-Nachrichten antwortet, das kann ich mir einfach zusammenklicken. Ja. Natürlich kann jetzt jeder sagen, oh, da habe ich aber keine Lust zu oder das brauche ich nicht, das geht schon wieder vorbei. Aber es ist, wie du sagst, es ist die Toskana.
Genau.
Es ist nicht der Mount Everest.
Genau, das ist das Problem, glaube ich, dass wir alle das als Mount Everest einschätzen.
Ja.
Die Technologie aber schon so einfach ist, dass es eben in Baukastenform geht, dass es viele Services schon gibt, dass man die gar nicht bauen muss, sondern die kann man als Tool sozusagen dazu buchen. Und das ist ja, glaube ich, es geht auch gar nicht darum, irgendjemanden zu ersetzen, sondern vielleicht den Service zu verbessern, weil ich sag mal so simple Sachen wie, können Sie mir die Rechnung mal zuschicken oder Flugzeitenänderungen, könnte man ja tatsächlich den Kunden automatisiert übermitteln und wenn er dann Fragen hat, kann er einen Chat öffnen, der könnte schon rauskriegen, ist das eine Frage, die er selber beantworten kann oder brauche ich jetzt jemanden dazu und dann kann man sich draufschalten. Also auch all diese Geschichten würden ja gehen, um den Service zu erweitern und gerade das wäre doch eigentlich auch eine Chance irgendwie für den klassischen Offline-Vertrieb, sozusagen irgendwie den Arm in die Digitalisierung über digitale Kanäle zum Kunden irgendwie zu kommen.
Und die könnten ja auch kopieren.
Ja.
Also die könnten ja auch einfach schauen, was machen andere, kann ich das kopieren?
Genau.
Ihr macht jedes Jahr die VR-Innovationstage.
Genau.
Da ladet ihr immer Startups ein.
Ja.
Und die haben coole Ideen.
Ja.
Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
Genau.
Manchmal überleben sie nicht. Manchmal werden sie ganz groß, wie Get Your Guide, kann ich mich erinnern.
Ja.
Ich war jetzt in Japan und habe alle meine Touren in Japan über Get Your Guide gebucht und war super easy. Und ich weiß noch, wie die Jungs da vorne auf der Bühne standen und das Preisgeld gewonnen haben. Das war ziemlich einfach. Es gibt aber wenig Reisebüros, die da hingehen, oder? Die zu euch kommen.
Das ist echt schade. Also wir haben ja mit der die Birgit Aus war letztes Jahr mit ihren Sonnenklar-Büros mit dem Sonnenklar-Büro, mit dem mobilen Büro ja sogar auch vor Ort. Es waren noch einzelne Reisebüros da, aber es ist immer noch, irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass diese Branche sich in zwei Teile irgendwie sieht. So, da sind nur die digitalen Jungs.
Wer hat das gemacht?
Ja,
wer hat damals gesagt, da gibt es die Onliner und da gibt es die Offliner?
Das sind, ich glaube, die etablierten Verbände haben das leider vermasselt.
Okay.
Ja, ich meine, wir wollten ja mal ein Teil auch eines großen Verbandes werden. Ja. Und weil wir dort zwar willkommen waren, aber die Aussage war, können wir nicht viel tun, haben wir dann einen eigenen Verband gegründet. Und heute ist, glaube ich, schon so, dass wir eher versuchen, die Branche mitzunehmen und auch keinen Unterschied zu machen. Wir sind auf vielen Jahrestagungen, wir unterstützen auch den VSR zum Beispiel immer aktiv, sind auch an Veranstaltungen dabei, sharen auch mit den Daten, auch mit dem ASR. Ich glaube, da ist einfach eine falsche Haltung entwickelt worden. Ja? Also zu sagen, die Digitalisierung findet nicht statt und es gibt Renaissancen, kann man machen, muss man aber nicht. Die Fakten sagen halt andere Dinge irgendwie. Es geht auch nicht darum, wer der bessere Vertrieb ist oder nicht, sondern ob wir diese ganze Branche in das nächste Zeitalter mitnehmen. Und darum geht es im Kern der Sache. Und das wäre Aufgabe mindestens des größten Verbandes. Und also aus meiner Sicht hat das halt eben nicht richtig stattgefunden, sondern es wurde mit Angst gearbeitet. Erst hieß es ja, sterben alle Reisebüros, es gibt nur noch digitale Kanäle. Jetzt ist das zum Teil natürlich schon passiert. Also ich kann mich erinnern mal an 20.000 Reisebüros in Deutschland, jetzt sind es halt 10 irgendwie. Und dann wird über Renaissancen geredet, anstatt zu sagen, jo, cool, das Geschäft läuft und jetzt haben wir ein zweites gutes Jahr läuft und jetzt investieren wir in die Zukunft und nutzen all die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da muss man nicht mit Angst arbeiten, sondern eigentlich so mit Neugier und Chancen. Und das hätte ich mir eher gewünscht.
Das ist eigentlich, wäre es doch clever, wenn die Schulungsgutscheine oder WKZs, die es in Reisebüros gibt, tatsächlich auch für so eine Innovationswettbewerbe, für die Teilnahme an solchen Workshops und Kongressen genutzt würden. Oder zum Beispiel auch bei euren Startup Nights, die ihr macht.
Also ist ja offen für jeden.
Gestern gab es, glaube ich, in München eine Startup Night.
Genau.
Eine Startup Night muss man vielleicht erklären, damit auch jeder weiß, was es ist, dass ihr ladet junge Unternehmen ein.
Genau. Und der Ausgangspunkt war, dass wir mit Travel Industry Club zusammen, also Travel Industry Club hat einen jährlichen Event, wir haben einen jährlichen Event und wir haben gesagt, das ist einfach schade, weil es geht ja darum, die zu vernetzen mit dieser Industrie. Die sehen sich ja zum Teil gar nicht, obwohl sie touristische Produkte verkaufen als Touristiker. Und die miteinander mit uns in der Industrie zu verknüpfen. Und die erste Startup Night, es war dann die Idee, eben so 5 Veranstaltungen in Deutschland zu machen, also in unterschiedlichen Standorten. Im März waren wir in Köln, jetzt waren wir in München. Wir gehen noch nach Hamburg, wir gehen sogar nach Wien dieses Jahr.
Nach Wien?
Ja, also auch wir wollen jetzt nach Österreich sozusagen auch das mit expandieren. Und das Coole an dieser Veranstaltung ist, dass eben etablierte und viele Startups da sind und die Vernetzung zwischen den beiden gut funktioniert, aber lustigerweise die Startups sich untereinander auch jetzt vernetzen, was eben vorher auch nicht der Fall war.
Okay.
Also man denkt immer, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft und ein Startup kennt den anderen. Das ist aber nicht so, habe ich so einen Eindruck gemacht. Die kennen sich nicht. So, und dann bringst du die zusammen und dann stellen die fest, oh cool, irgendwie, du hast eine Lösung, die ich brauchen könnte. Gestern zum Beispiel die beiden Gewinner, da sagte der eine, ja du, wir machen so Inspirationen, wo man hinreisen kann und du hast so ein Produkt mit einer Weltkarte, meine Weltkarte, und die Leute fragen uns immer, ob es das auch offline gibt. So, und jetzt können die beiden sich sozusagen verbinden irgendwie. Und die Veranstaltung ist offen, die ist immer relativ schnell ausverkauft. Wir verlangen nur ein ganz kleines Geld, weil die Veranstaltung wirklich auch Geld kostet. Aber gestern waren 70 Leute dort.
Okay. Reisebüros?
Reisebüros, also Reisebüroketten, die Birgit Aust war da.
Ja. Ja,
aber ansonsten ist es dann eben schade, weil da wäre es halt gut, dabei zu sein.
Weil man kann auch da kopieren oder jemanden kennenlernen. Und ich glaube, um Startup zu sein, geht es nicht darum, dass ich irgendwie einen Hipsterbart und eine Hornbrille trage, sondern oder besonders jung.
Ja, genau.
Also ich kann mich erinnern, dass ihr auch schon bei diesen Innovationstagen durchaus Leute in meinem Alter auf der Bühne hattet. Oder sowas.
Also Innovation kennt kein Alter irgendwie, nee. Oder? Also man muss halt einfach frech sein, irgendwie eine neue Idee oder etwas neu zu kreieren. Manchmal wunderst du dich über Konzepte, wo du sagst, eigentlich hatten wir das schon, aber dann hatten wir es offensichtlich nicht gut genug, weil es das Problem nicht gelöst hat. So, und die kommen dann eben mit einem neuen Ansatz, vielleicht auch mit neuen Technologien, um einen Hassel irgendwie zu lösen. Und gestern war ich ziemlich erstaunt bei den Teilnehmern über die Tiefe von Technologie, die haben. Also wirklich wir waren bei Holidoo und zum Beispiel, wir haben ja auch als Touristik das Problem mit Matchen von Hotels.
Holidoo macht Ferienwohnungsvermietung.
Ferienwohnung, genau. Und da ist und das Thema.
Die sind eigentlich schon gut bewertet mittlerweile.
Genau.
Sind erfolgreich etabliert.
Genau. Machen ziemlich viele Buchungen auch. Also echt ein riesengroßer Laden. Sind 110 Mitarbeiter mittlerweile.
110 Mitarbeiter für einen Ferienwohnungsvermittler.
In fünf Jahren. Ja.
Also Unternehmenswert.
Keine Ahnung, also spricht man nicht irgendwie, aber ist immer noch, gilt noch als Startup.
Okay.
Aber die haben zum Beispiel eine Lösung gebaut, weil sie gesagt haben, naja, es gibt in der Hotellerie gibt es noch eindeutige Kriterien, aber bei dem Ferienhaus, und jetzt schicken uns fünf, die heißen also das gleiche Ferienhaus, das heißt auch unterschiedlich fünfmal. Und dann haben die gesagt, da müssen wir eine Bilderkennung bauen, die das schafft, aus unterschiedlichen Bildern miteinander zu vermatchen.
Ja.
So, könnten wir auch bauen. Was sie da jetzt auch noch gestern erklärt haben, waren dann, sie gesagt haben, naja, oft sind ja bei den Ferienhäusern das Startbild irgendwie die Toilette. So, ist natürlich nicht besonders attraktiv. Also, wissen wir, okay, das Startbild wird nicht die Toilette, sondern das Startbild wird das Haus oder irgendwas. Und die tracken dann auch so, oder betiteln dann auch die Bilder dann automatisiert. Also, deren Erkennung wäre eigentlich auch für unsere Pauschalreisen ganz spannend. Ja? Diese Idee, die wir beide mal hatten, auf einer Webseite zu sagen, jetzt kommt, ich schätze mal den Filter Familie, dass dann eben Familienbilder auch kommen.
Genau, dass ich einfach die Webseite personalisiere.
Genau. Und das können die Jungs können das.
Ich glaube auch, dass das ein ganz großes Thema sein wird in Zukunft. Dass ich nicht mehr eine Webseite habe, sondern dass ich dem Kunden seine Webseite anbiete.
Ja.
Ist eine Geschichte, die wir mit der Birgit Aust, mit der TVG tatsächlich auch machen, wo wir das Thema Dreambox, personalisierte Webseite, wo ich als Kunde nicht nur die Angebote sehe, die ich vom Reisebüro bekomme, über so ein Search and Compare oder sowas, sondern auch sehe, was habe ich denn eigentlich letztes Jahr oder vor 2 Jahren gebucht, wo war ich denn, ich will das Hotel nochmal angucken oder... Was hat mir denn mal gefallen irgendwo? Wie kann ich das einspielen? Und das sind Lösungen, die sind gar nicht so schwierig zu bauen.
Genau.
Na, was ich mir bei diesen Startup Nights oder in diesem Zusammenhang überlegt habe, warum kommen die ganzen coolen, jungen Ideen, die teilweise auch gute Investoren finden, die auch Geld zahlen und sich beteiligen an den Firmen und sagen, das entwickeln wir weiter, warum kommen die nie aus der Industrie? Warum kommen die meistens von außerhalb? Warum sind das meist Studenten, die sagen, oh, jetzt habe ich mal ein Problem. Warum sind Startups eigentlich, warum kann ein Reisebüro nicht auch Startup sein?
Naja, also ich glaube, ich muss jetzt meine eigene Geschichte, ich wollte mal Steuerberater werden und habe dann einen Car Rental Broker irgendwie mit aufgebaut. Und wir waren in gewisser Weise auch ein Startup. Ich glaube, manchmal ist es einfacher, eine Lösung zu finden, wenn du wenig über eine Industrie weißt. Wenn du zu lange in der Industrie bist, dann siehst du natürlich all die Probleme. Und die sehen halt all die Lösungen. Und ich glaube, das ist auch ein Hemmschuh. Also ich glaube, wenn du in einer Industrie sehr lange bist, dann wird man dich auch, in gewisser Weise auch manchmal auch bequem. Aber die gehen halt mit von der grünen Wiese an ein Problem ran und kommen auf Lösungen, die wir offensichtlich nicht machen. Und dann ist natürlich so, wir sind ja eher die Bewahrer. Ja, das ist also auch der Unterschied zwischen echten digitalen Jungs. Wenn die merken, linksrum kommt jetzt Widerstand, dann probieren wir mal rechtsrum. So, und die Bewahrer sagen, linksrum funktioniert so nicht, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen rumschrauben und dann verändern wir noch mal was. Da habe ich vor kurzem mal einen Blog drüber geschrieben, über eine Erfahrung in einem Ausschuss, in dem ich war, wo es um ein sterbendes Ausbildungsprogramm in der Touristik gab und die dann überlegt haben, wie sie ein sterbendes Pferd noch attraktiver machen. Und ich habe mir gedacht, nee, da müssen wir mal grundsätzlich über das Thema Ausbildung nachdenken und vielleicht über duale Studien oder sonst irgendwas. Aber wenn es eben Faktoren gibt, die das eben nicht möglich machen oder die so verändert haben, dass die Leute eben diese Ausbildung nicht machen, dann müssen wir eben einen anderen Weg finden, wie wir Leute in die Industrie bringen. Aber das ist eben genau das Problem. Die einen sagen dann, okay, hört auf zu diskutieren, brauchen wir keine 3 Stunden diskutieren, wir reden jetzt mal über Neuerungen und die anderen reden 3 Stunden über, wie können wir es attraktiver und erhalt machen. Ja, und wir reiten das Pferd so lange, bis es tot umfällt.
Naja. Genau. Und die große Innovation ist dann, dass kommt man im Dritter. Klassischen, genau, dann kommt einfach ein Dritter, der macht's
genau.
dann.
Genau,
und alle und dann ist Geschrei sich. Groß, genau. Dass genau. der uns jetzt kaputt macht. Genau. Und dann werden wieder Regulatorien genau. aufgebaut,
genau.
Mit denen man den irgendwie eingrenzen kann.
Genau. Sowas, ja? Aber auch nicht aufhalten.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Ja? Also ich meine, Uber, ja. Uber kann es nicht aufhalten. Sehen wir, du kannst es nicht aufhalten. Ich glaube auch, dass es falsch ist an der Stelle, dass es Regulierung manchmal braucht, ja. Aber gerade bei der Share Economy, glaube ich, gehen wir einen komplett falschen Weg. Ja, ich glaube, dass die Share Economy in den nächsten 20 Jahren extrem wichtig wird, wie es der Bevölkerung gibt oder nicht.
Das ist, habe ich heute gerade gelesen, dass ein Fahrradhersteller aus Holland, eigentlich auch ein Start-up, dass die anfangen, die Fahrräder zu bauen, aber du musst sie nicht mehr kaufen. Sondern du mietest sie einfach so lange, wie, also das ist wie ein Leasing, ja. aber du kannst auch jederzeit wieder zurückgeben, bringst sie wieder zurück in den Laden, so jetzt will ich es nicht mehr. Ja. Die sagen, ich habe keine Lust mehr, verrostete Fahrräder am Straßenrand zu stehen zu ja. sehen, ja. sondern wenn du sagst, okay, ich will ein Fahrrad haben, ein E-Bike, was eigentlich 3.000 Euro kostet, ja. kannst für 23 Euro im Monat plus einmalige Gebühr 249 Euro kannst okay. einen Vertrag bei mir abschließen okay. cool. und wenn du es jetzt nicht mehr brauchst, ein halbes Jahr, dann gibst du es entweder deinem Freund, verkaufst ja. ihm weiter, ja. oder du bringst uns einfach zurück. Wenn das Fahrrad da ist, dann kriegst du den Schluss und dann ist es zu Ende. Und dann kommt der Nächste und okay. macht das. Ist eigentlich auch recht disruptiv. Mhm. Finde ich auch ganz spannend, weil mhm. dann hast du nicht überall Fahrräder rumstehen, sondern wenn du eins brauchst, hast du eins.
Genau.
Und die haben halt Läden in verschiedenen Städten in der Welt, also Tokio, San Francisco, New York, London und so weiter. Und wenn du halt so einen Vertrag hier in Berlin hast mit so einem Dings und so. Du brauchst in London mal ein Fahrrad, weil da gerade bist, gehst du in den Laden, sagst, hier, ja. ich hole mir heute mal mein Fahrrad ab und dann kriegst du eins.
Das ist eigentlich so ein bisschen wie Autos, die du eben dann auf Bedarf mietest oder nicht mietest ja. und das funktioniert halt in der ganzen Welt.
Warum ja. brauche ich immer alles selbst?
Ja. Ne? Aber das ist eben neu nachgedacht.
Ja.
Ja. Und das Automobilindustrie muss sich ja auch gerade neu erfinden, weil schon sichtbar ist, dass das Thema eben nicht mehr so funktioniert und kein Selbstläufer mehr ist.
Ja.
Und die werden darüber nachdenken müssen, wie sie ein Beförderungssystem werden. Und ich kenne so einige Leute bei Konzernen und bin erstaunt, wie mutig die im Augenblick denken. Ob sie es dann tun, ist was anders. Okay. Aber wie mutig die über ihr Kerngeschäftsmodell, Autos zu bauen, Autos zu designen, denken und sagen, okay, aber eigentlich müssten wir über die Beförderung nachdenken und sagen, wie betreiben wir so ein System? Und das heißt, die Technologie geht ja da auch
raus. Von einem klassischen Automobilkonzern, der wird dann irgendwann Logistik anbieten.
Genau, richtig. Richtig.
Weil er weiß, genau. wie die Dinger ja rollen genau. müssen, wie groß sie sein genau. müssen, damit ich was da... Ja, ja, ist natürlich ein Ansatz.
Und da wird für die Touristik natürlich auch wieder was Neues passieren, weil jemand, der im Auto sitzt, befördert wird, könnte ja auch passende Werbung bekommen. Und da gehört Reisen natürlich auch dazu.
So. Ja, man muss ja auch irgendwo schlafen, wenn das Auto ankommt oder Beispiel. Essen gehen.
Genau.
Oder
so, und da entstehen auch wieder neue Geschäftsmodelle. Und dann ist eben die Frage, wer taucht dann da als Serviceleister dann da drin auf?
Ja, ja absolut, klar. Wenn man das jetzt so sieht, dann sind es natürlich wieder die Großen, die Big Player, die Companies, die, wenn du jetzt siehst, Amazon, Google, Uber, Airbnb, die großen Geschichten, Booking, na, die halt riesige Marktanteile gewinnen, teilweise Shared Economy, teilweise ganz klassische Vermittler oder sowas. Welche Probleme haben dann eigentlich so die großen OTAs? Ja, die OTAs, die Portale, haben die dieselben Probleme wie die Reisebüros oder haben die... Andere Sorgen.
Nee, die haben, ich meine, ich glaube, die müssen auch ihr Geschäftsmodell immer wieder neu überdenken. Also es ist, der Wettbewerb ist ja auch nur einen Mausklick weit. Ja. Ein Reisebüro zu wechseln ist dann doch nochmal, was ich, ein paar Straßen weiter zu laufen. Bei uns bleibst du am selben Stuhl sitzen und tippst eine andere Adresse ein. Und deswegen ist dieser Wettbewerb auch, glaube ich, im Digitalbereich doch ziemlich hart. Die haben ja auch meistens kein Offline-Gesicht. Also ich habe immer früher Sixt bewundert, weil dem seine Mietwagen sind immer überall rumgefahren als Sixt. Also nicht die Autos, sondern zum Schluss die LKWs. Ja. Und die waren sichtbar. Und wir als Broker haben das Auto zwar vermittelt, aber wir waren eben noch in der Tasche vielleicht noch sichtbar. Deswegen haben wir auf dieses Gelb oder Orange damals so einen Wert gelegt.
Kurzer Zwischeneinwurf. Wenn du heute in Heraklion ankommst am Flughafen und über den Parkplatz gehst, steht immer noch ein großes Holiday-Autoschild.
Etwas ist übrig geblieben, das ist gut.
Es ist immer was bleibt. Aber es sind tatsächlich andere Themen, die OTAs bewegen, und da sind auch vielleicht Reisebüros sogar ein Stück weit im Vorteil, weil sie die Kundenbindung noch haben.
Das ist die Frage, ob sie die haben. Das ist immer so, worauf alle so viel Wert legen. Wenn man dann aber dann mal in die Analysen geht, dann gibt es halt doch nicht so viel Stammkundschaft. Dann sind angeblich immer so 20-30% Stammkunden und der Rest ist Laufkundschaft. Also das ist halt genau dasselbe Problem wie beim Onliner. Nur eben das Wechseln eines Reisebüros, das hat dann eben den Vorteil, den erreiche ich mal schnell. Ja, der liegt bei mir um die Ecke. Das ist ja genauso, warum wir unseren Supermarkt um die Ecke aussuchen. Weil der halt gerade vor der Tür ist. Ja, deswegen gibt es auch so viele Supermärkte. Ich glaube einfach, die OTAs müssen immer ganz nah am Zeit der Zeit sein und sagen, okay, was gibt es für einen neuen Kanal, was für Veränderungen gibt es und was bedeutet es für mein Geschäftsmodell? Und da musst du es eben ausprobieren.
Ja.
Und da hat vielleicht der Offline-Vertrieb noch so so eine bestimmte Kontinuität, die gibt es halt im Digitalbereich nicht.
Sind OTAs, also ist der Online-Vertrieb, vielleicht risikofreudiger? Sind die neugieriger? Sind die innovativer?
Ja, die müssen risikofreudiger sein. Und also
sind die schneller bereit,
genau,
was kaputt zu machen?
Genau, in dieser Welt gilt es halt nicht bewahren. Ja? Also in dieser Welt geht es darum, eben schnellst neue Technologien, die den Kunden Nutzen stiften. Man muss auch lernen, wie man mit so einer Technologie Nutzen überhaupt stiftet, umzusetzen, um eben immer wieder da zu sein, wo Kunden aufschlagen. Und da sind die halt schon mutiger als alle anderen.
Okay, aber die Reisebüros haben da durchaus die Möglichkeit, da mitzuziehen.
Also ich denke ja, wie gesagt, aber eben im Verbund. Weil dann kann man sich die Technologie leisten. Dann kann man eben auch sagen, an eine Stelle, wo wir Geld investieren und die probiert aus. Und wenn die Technik so reif ist, machen wir, also in Beta, wir sind ja auch nur im Beta eigentlich nur noch, dann rollen wir das aus auf alle Portale oder auf alle Reisebüro-Seiten und so weiter und bieten diesen Service an. Okay. Dann müssen sie halt alle akzeptieren. Ich habe das mal, ich meine, die QTA hat ja eine sehr smarte App gebaut für die Kunden mit den Reisebüros zusammen. Und ich habe mit Bedauern gesehen, wie schwer die sich getan haben, das in die Breite zu bringen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ich meine, da kriegst du eine coole Lösung, die den Kunden in die Reise begleitet und eben auch meine Kunden. Und dann ist ja auch gut, als Kunde hast du nur eine App vielleicht fürs Reisen. Die Veranstalter würden ja gerne alle ihre eigenen Apps runterladen, also als Kunde irgendwie 20 Apps drauf irgendwie. Das willst du auch nicht, macht keinen Sinn. Also ist der Vertrieb eigentlich der bessere geeignete. Und wie schwer die sich getan haben, irgendwie die Akzeptanz in den Büros zu kriegen, wo ich mir gedacht habe, das Problem verstehe ich überhaupt nicht. Ich kriege eine coole Technologie, wo ich den Kunden erreiche und dann sagt jemand, ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit oder meine Kunden brauchen das nicht. Und das verstehe ich nicht.
Wie stehst du in dem da eigentlich zu VR, zu Virtual Reality, diesen Brillen, die überall verteilt wurden und so weiter? Gibt es ja auch viele Reisebüros, weiß ich, die haben das bekommen und dann wurde der Haken gemacht.
Genau.
Wir sind jetzt digitalisiert.
Genau.
Ja, genau. So, der Digital Marketing Chief Officer hat Brillen gekauft, hat die überall verteilt und damit war das Digitalisierungsprojekt abgeschlossen.
Genau, Haken dran, Servus.
Ja,
genau.
Gut.
Ja, funktioniert also nicht.
Feigenblatt.
Ich glaube schon, dass da die Reisebüros tatsächlich eine spannende Technologie bekommen haben. Weil du eben so ein Kreuzfahrtschiff plötzlich im Laden schon mal erleben kannst.
Ja.
Das wird nicht für jeden Kunden geeignet sein, wird auch nicht für jedes Büro geeignet sein, weil wenn das Büro auch vom Style dann, jetzt sage ich mal, auch nicht besonders einladend aussieht und dann haben die eine VR-Brille, dann willst du die da vielleicht auch nicht aufsetzen. Also es muss schon ein Gesamtkonzept sein, dann passt es rein. So das, was die Birgit halt in ihren Läden auch sonnenklar macht, finde ich, ist einfach stylisch und passt in den Zeitgeist. Es gibt noch ein paar andere Konzepte, die da ähnlich sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass für mobile Reiseverkäufer das spannend ist, wo du daheim bist, dann bringst du die Brille mit und sagst, jetzt zeige ich dir mal, wie das Schiff ausschaut oder wie das Hotel ausschaut. Da, glaube ich, haben die Chance, die Automobilindustrie zum Beispiel überlegt über diese Wege, dass du dein Auto konfigurierst und dann eben virtuell dich in dein Auto sitzt. Und dann weißt du, diese Zierleisten in Holz sehen jetzt mal nicht so toll aus wie in Aluminium und so. Und du kriegst ein besseres Gefühl auch für die Räumlichkeiten. Und ich glaube, da steckt schon das Potenzial drin. Das Problem, glaube ich, immer noch ist diese große Brille. Ja, das ist, glaube ich, ein Hemmschuh, sich diesen Klotz da irgendwie vorne aufzusetzen. Aber man sieht ja jetzt, Apple hat mal vor 2 Jahren bei der Vorstellung eines neuen Handys mal vorgeführt, was da mit Virtual Reality einem auch funktioniert. Und das war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, also absolut, haben wir auch gesehen.
Ja, also ich glaube, da steckt dann schon so, wenn du das Handy hinhältst und dann passiert dann da wirklich was, glaube ich, hat das schon auch Potenzial. Ich glaube, das Gerät selber ist noch ein bisschen irgendwie so ein Klotz.
Fehlt aber noch an Content, oder?
Ja, aber es gibt aber auch, glaube ich, trotzdem schon ganz viel Content. Ja. Also es gibt schon Content. Und
Schiffe ja, Destinationen vielleicht ein auch, bisschen, Hotels genau. Nicht eher so
wenig,
viel.
Genau.
Wäre ja auch spannend, wenn ich mir dann wirklich mein Zimmer anschauen kann. Also ich weiß, ich hatte mich, gibt es in einer anderen Folge dann ein Gespräch mit dem Dr. Welbers von Thomas Cook. Ja. Der mir erzählt, ja, ich kann meine Liege buchen, ja, ich kann mein Zimmer buchen. Das sind diese ganzen Zusatzgeschichten, wo ich sagen kann, ja, neue Services, weil ich kann wirklich das Zimmer, was ich gesehen habe, dann wirklich auch bekommen und buchen. Und ich kann den Blick vergleichen. Ich kann sagen, ja, dieser Blick passt mir und hier, nee, das passt mir nicht. Oder?
Genau.
Das ist schon eine ganz spannende Entwicklung, die da auch auf uns wartet, die den Reisebüros ja eigentlich auch vor die Tür gelegt wird. Wo
ich
sagen, ja. Neuer Service?
Das lässt mich gerade erinnern, ich habe ein Startup, die heißen Unplanned.
Okay.
Und
was machen die?
Das, was der Name eigentlich sagt, lustigerweise, weil du sagst, okay, dann kann ich ins Zimmer gucken. Also ich weiß ja lustigerweise heute schon als Konsument total viel, bevor ich in den Urlaub fahre. Also ich kann mir die Bewertungen angucken, ich kann mir Bilder von Fremden angucken, ich kann mir Filme meistens angucken, ich kann auf Google Maps gehen und sehen, okay, wie sieht denn der Umkreis aus? Also ich bin ja eigentlich schon im Urlaub, obwohl ich noch gar nicht da bin. Und die Jungs haben sich gesagt, jo, schön, aber es gab mal früher dieses Abenteuer, in den VW einzusteigen. So kann er sich erinnern, als Kind irgendwie in den VW mit seiner Mutter einzusteigen und nach Italien zu fahren. Und über den Brenner, alles war schon ein Abenteuer und du wusstest nicht, wo kommst du an, du wusstest nicht, welches Hotel du eigentlich buchst, weil du hast keins gebucht, du konntest keins buchen. Und alles war ein Abenteuer. Und deren Idee ist, dass man genau das wieder macht. Das heißt, man füllt eine Art, am Anfang so einen Prozess durch, führt einen Prozess durch, wo man so ein Profil sich schafft im Prinzip und dann bauen die im Hintergrund für dich eine Reise und du weißt aber nicht, welche Reise du antriffst. Und erst, also du kriegst eine Packliste 14 Tage vorher, damit du eben weißt, okay, du brauchst warme Sachen oder kalte Sachen. Mhm. Du hast auch so Ausschlüsse natürlich, wo du sagst, okay, das würde ich nie machen, dann gehst du natürlich dort nicht hin. Und am Airport kriegst du ein Kuvert und dann weißt du, an welchen Airport du fährst und wie viel Uhr du sein musst und dann machst du ein Kuvert auf und dann weißt du zum ersten Mal, wo du hingehst.
Ach so.
Also eine totale Überraschungsreise.
Eine Fahrt ins Blaue,
total überraschend. Und er hat ein paar Filme mal gezeigt von Leuten, die natürlich dann auch die Erlebnisse und man merkt diese Begeisterung für zu reisen und eigentlich dieses Abenteuerreisen dann wieder zu machen, ist eigentlich sensationell. Also das ist lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt durch die Digitalisierung erreicht haben, zu sagen, du fährst ins Blinde im Prinzip und du lässt dich überraschen.
Das funktioniert und ist jetzt auch gar nicht so digital, wie alle denken und ist überhaupt keine Rocket Science irgendwie in irgendeiner Form. Genau. Da gibt es keinen Programmierer.
Ja, Sie haben eine Webseite.
Gut, Sie haben eine Webseite, genau, aber ansonsten ist es einfach nur eine Idee.
Genau.
Ja, also, oder gestern euer Zweitplatzierter, deine Weltkarte, ist richtig. Jetzt auch kein digitales Unternehmen. Ne?
Nö, hat eine Webseite, kann man auch einbinden, auch die Idee als Geschenk, das irgendwie zu geben oder dass eben Kunden das dazu buchen können, ist natürlich schon ein digitaler Prozess, aber sein Produkt selber ist natürlich ein reines Offline-Produkt. Ja.
Dann halten wir mal fest, zum Abschluss, so zur Runde, Digitalisierung ist im Prinzip im Wesentlichen die Bereitschaft, neugierig zu sein und Dinge auszuprobieren. Ja. Es geht nicht darum, 30 iPads im Laden zu haben, wo die Leute drauf rumtapsen können.
Wenn es Sinn macht, ja. Aber nicht nur, weil man sagt, das gehört jetzt zur Digitalisierung dazu. Also es muss immer alles immer Sinn machen und Nutzen stiften.
Alter Seminartitel oder so, Idee schlägt Budget.
Ja.
So irgendwie besser, eine gute Idee zu haben, als teures Geld zu investieren. Und manchmal vielleicht auch für den Digitalisierungsbeauftragten in einem großen Unternehmen, aber zu sagen, jetzt nicht... Genau. nicht 30 VR-Brillen kaufen, sondern lieber mal ein paar jungen Leuten zuhören oder so. Das ist ja auch oft so, ne? Dass da nicht zugehört wird und dass Ideen zu schnell abgeschmettert werden. Wenn jetzt Büros noch Lust haben, neugierig zu sein, VR-Innovationstage, sind die ausgebucht? Oder können
Also werden jetzt dann irgendwann ausgebucht sein, also nicht mehr lang hin. Aber
wann sind die eigentlich?
19. und 20. Juni.
In Berlin?
In Berlin im Marshallhaus auf dem Gelände der ITB.
Genau. Wenn man den VR kontaktieren will, wenn man auch Fragen hat.
Es gibt auch Sonderpreise sogar für Reisebüros. Also wir haben sogar die Tickets für Reisebüros erträglich gemacht, weil das Ticket kostet, glaube ich, 300 Euro. Und wir haben aber für Reisebüros Sondertarife gemacht, damit eben die Reisebüros das auch...
Also ich kann es jedem empfehlen, dahin zu gehen. Ich danke ganz herzlich, dass wir uns so nett unterhalten haben in der Kaminbar im Hotel Oderberger in Berlin. Michael Buller und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.